Das rote Sofa. Heute mit Ilka Petersen.
Guten Abend. Könnten Sie eigentlich auf alles um Sie herum verzichten? Ihr Heim, Ihr Job, Ihre Freunde und dann für längere Zeit auf einem Segelboot zu leben? Mit zwei Kindern dazu, im schulpflichtigen Alter auf 24 Quadratmetern. Also Katrin Linke und Dr. Carsten Brensing, die haben genau das gemacht und nehmen uns heute so ein bisschen mit an Bord. Herzlich willkommen erst einmal.
Hallo.
Ihr seid ja auch noch gar nicht so lange wieder hier in Deutschland, halbes Jahr. Ich glaube, Carsten, wir haben sowieso gesagt, du machen wir, ja, so genau. Seid ihr das gewohnt, auf eurer Tour auch gewesen. Genau, du jetzt 6 Wochen ungefähr.
Ja, genau, es gab noch so ein paar technische Sachen, die gemacht werden mussten.
Ja. Und wie ist das, wenn ihr jetzt so, heute war ja so ein über norddeutscher Tag so ein bisschen, wenn man so rausblickt und dann die Augen mal schließt und sich so was Schönes vorstellt. Was ist so das Erste, Katrin, was dir in die Augen kommt an einem schönen Bild eben von eurem langen Trip?
Wie wir mit den Kindern vom Steuerstand sitzen und die Kinder rechts und links im Arm, vor uns einfach der Horizont, das blaue Meer, so kleine weiße Häubchen auf dem Meer und die Segel gebläht und es geht einfach vorwärts mit dem Wind.
Und Carsten, was sagst du so von diesen fast 4 Jahren?
Wir waren ja als letztes jetzt auf den Samtlass-Inseln und insofern ist das vielleicht noch am aktuellsten. Und
das ist beim Panama-Kanal die Ecke.
Ganz, ne? Genau. Ne? Und die waren für mich eigentlich das, was ich gedacht habe, wie die ganze Karibik aussieht. Aber das tut sie gar nicht. Aber die sehen so unglaublich karibisch aus. Einfach traumhaft.
Das werden wir auch alles uns nachher noch mal ein bisschen genauer angucken. Vor allem war es ja dann auch so, ihr habt auch wirklich alle 4 gesagt, also auch die beiden Kinder waren damals 9, haben alle gesagt, okay, also wenn wir reisen, das machen wir alle zusammen. Ihr habt es, glaube ich, sogar vertraglich auch alles besiegelt. Ne?
Genau.
Was ihr da vorhabt.
Da gab es einen Familienvertrag.
Ja.
Und den mussten alle unterschreiben. Und in dem steht drin, dass wir das machen, solange uns das Spaß macht. Und wenn einer nicht mehr will, dann wird abgebrochen, dann werden die Segel eingeholt.
Und das hat sehr, sehr lange gedauert, bis da überhaupt jemand dran gedacht hat, weil es eben so schön war. Für sie galten jahrelang die Kollisionsverhütungsregeln und nicht die Straßenverkehrsordnung. Denn auf dem Meer ist alles anders, wie wir heute lernen werden. Unsere Gäste heute, eine Wissenschaftsjournalistin und Autorin und ein Meeresbiologe, Autor und Verhaltensforscher, die als Familie eine ganz tolle Geschichte mitgebracht haben. Ariane Peters stellt sie Ihnen vor.
Ein Katamaran, eine Familie und die Suche nach Abenteuer. Fast 4 Jahre lang sind Katrin Linke und Carsten Brensing mit ihren Zwillingen auf dem Meer unterwegs. Freiheit statt Bürojob. Von Griechenland über den Atlantik in die Karibik und weiter nach Panama. Mit Stopps auf unbewohnten Inseln. Macht 10.000 Seemeilen auf engstem Raum. Manche Momente bleiben unvergesslich. Vieles läuft anders als geplant. Zwischen Hurricane und Homeschooling kommen die Erfurter immer wieder an ihre Grenzen und gewinnen dabei neue Erkenntnisse.
Auf dem Segelboot gibt's immer leckeres Essen. Stimmt das?
Wir gehen an Bord für einen Kurswechsel ins Blaue mit Katrin Linke und Carsten Brensing.
Schon so schöne Bilder.
Ja.
Ihr seid ja, ich habe es gerade gesagt, noch nicht so lange hier, Carsten, 6 Wochen, du jetzt ein halbes Jahr. Carsten, gab es was, wo du gedacht hast, das habe ich so richtig vermisst? Also nach so langer Zeit auf diesem Boot, war sowas dabei, wo du...
Also wir haben so eine Lieblingseisdiele bei uns in Erfurt, wo wir herkommen. Und es gibt nirgends so vergleichbares Eis und ich habe mich wirklich so drauf gefreut. Und als die Familie schon da war, ne, und mir dann immer Fotos geschickt haben, wo sie saßen, das war hart.
Ja, war wahrscheinlich auch komisch, wenn man so lange zusammen war, auf so einem kleinen Raum, getrennt zu sein, oder?
Ja, das ist schon komisch gewesen, vor allem für die Kinder.
Ja, klar.
Die haben den Papa natürlich schon vermisst, aber zum Glück kann man ja jeden Tag telefonieren und es gibt ja Videotelefonie. Und
genau, egal wo man ist, ne? Weil du ja noch ein bisschen länger in Panama sein musstest. Aber das ist von hinten aufgerollt, wir wollen vorne anfangen. Wir wollen uns erstmal vielleicht die Route angucken, damit man mal so ein Gefühl vielleicht bei Ihnen zu Hause bekommt, wo ihr überall wart eben mit eurem Katamaran. Also vielleicht könnt ihr erklären, es ging los Griechenland, jetzt sind wir schon Italien rum, ihr seid sehr schnell unterwegs. So, da Gibraltar, Erzähl mal weiter.
Dann waren wir in Portugal ein halbes Jahr. Von dort ging es dann über die Kanarischen Inseln, haben die alle besucht und dann weiter auf die Kapverden. Und von dort dann einmal 3 Wochen lang über den Atlantischen Ozean. Dauert ein bisschen länger.
Ja, 3 Wochen.
Dann sind
ja.
wir die Südkaribik besegelt und anschließend wegen des Hurrikans zu den ABC-Inseln weiter nach Panama.
Genau, los ging das Ganze im Sommer 2022. Ich glaube, 2020 war schon das erste Mal der Gedanke da. Wann war denn so dieser Moment, wo ihr gesagt habt, okay, wir wollen aussteigen, wir lassen alles hinter uns. Wann war das?
Na, im Prinzip war das, also der Traum ist schon irre lang. Den haben wir schon, seit wir uns kennengelernt haben mit 19, wollten wir unbedingt um die Welt segeln. Und dann endlich der Auslöser, dass wir endlich dann doch losgekommen sind, war im Prinzip Corona, man muss es sagen. Weil der Carsten beobachtet seit vielen Jahren die Preise der Boote und hat dann gesagt, die wären gerade alle billiger, weil keiner reisen kann. Und dann haben wir uns angeguckt und haben gesagt, das ist jetzt unser Zeitfenster, jetzt oder nie. Und die Kinder waren ja auch dank Corona im Homeschooling. Also wir haben denen selber Lesen und Schreiben beibringen dürfen. Und das hat uns dann auch ermutigt, dass wir gedacht haben, okay, wenn wir das jetzt geschafft haben so lange, dann schaffen wir es vielleicht auch noch ein bisschen länger. Mhm. Und wenn wir es jetzt nicht mehr machen, also dann machen wir es vielleicht nie mehr. Dann wollen die Kinder vielleicht nicht mehr, wenn die zurück in der Schule sind und dann Freunde und Hobbys haben. Und ja, dann haben wir gesagt, gut. Jetzt muss es losgehen.
Und Freunde und Verwandte haben gesagt, zieht von dannen?
Nein.
Nee, ne? Das können wir auch nicht vorstellen. Das ist ja auch erstmal ein Schock für die.
Freunde schon. Und beim Carsten die Familie auch, weil die wussten, das ist unser Traum. Und die sind auch alle aus Flensburg gebürtig. Da kommen die alle so her. Und die waren immer sehr mit uns. Aber bei mir in der Familie war es schon ein bisschen anders. Also für meinen Papa war das wirklich mit der Faust auf den Tisch hauen und das kannst du doch nicht machen und du kannst doch nicht die Kinder jetzt aus der Schule rausnehmen, du verdirbst denn die ganze Zukunft, das geht überhaupt nicht und also das war schon ein schwererer Start auf alle Fälle.
Und wie war das dann mit den Vorbereitungen? Also wie lange dauert das, dass man sowas vorbereitet? Wusstet ihr, dass ihr so lange bleiben wollt? Also fast 4 Jahre oder war das so Open End?
Wir wollten eigentlich länger bleiben, ne?
Okay. Ah, okay. Es war eigentlich auf noch länger ausgelegt. Ja. Okay. Aber wie hast du die Vorbereitung gestartet, Carsten?
Na, die Vorbereitung, das dauert schon eine ganze Weile. Also ich würde sagen, das war wirklich intensiv 1 Jahr lang, wo man halt alle möglichen Sachen plant. Und dann hatten wir ja auch wegen dem Homeschooling, normalerweise muss man ja in Deutschland seine Kinder in die Schule bringen. Das heißt, wir mussten uns darum kümmern, wie wir aus Deutschland ausreisen. Wir sind dann offiziell nach Zypern gereist und sind dann dort halt wohnhaft geworden. Und all solche Sachen, die wollen alle bedacht werden. Und das ist kompliziert, das ist auch eine Weile.
Und dieser Moment, als ihr dann wirklich die so Sachen wahrscheinlich verkauft habt und so, ne? Du kannst ja nicht alles behalten, nicht alles einlagern. Ja. Wie war denn das für dich? So, war das immer so ein Straight, du hast gerade schon erzählt, dein Vater hat irgendwie gesagt, ich finde das alles überhaupt nicht gut.
Ja, ja, da das alles zu verkaufen, die ganzen Kindersachen wegzugeben, abzuspecken, weil wir haben nur eine Garage und in die musste das dann alles reinpassen, der gesamte Hausrat von der ganzen Familie. Und klar haben wir vieles verkauft, das macht aber auch, man dünnt mal aus, das ist auch mal ganz gesund, aber klar, das ist dann so, ich habe schon irgendwie an jedem Spielzeug der Kinder irgendwie gehangen und es fiel mir schon schwer. Und im Buch habe ich auch geschrieben, dass mein Papa kurz vorher gestorben ist, bevor wir weg sind. Und das war für mich dann auch irgendwie so, ja, dieses Loslassen jetzt endgültig wirklich, jetzt geht es wirklich los und alles zu verpacken und ja, machen wir das jetzt? Jetzt machen wir es wirklich. Also das ist dann schon so, oh Gott, wir tun es.
Ja, der hatte eine Krebserkrankung, ne?
Genau.
Die kam und dann ja, so ein bisschen dieses Loslassen. Und dann ging es auch los in Griechenland. Wie kann man sich das vorstellen? Also wo habt ihr überhaupt diesen Katamaran her?
Na, der kommt aus einer Charterflotte. Also da gibt es verschiedene Flotten oder Firmen, die Katamarane verborgen an Leute, die halt im Urlaub segeln wollen. Und irgendwann sind die Dinger so alt, dass sie sehr viel kosten, weil Dinge kaputt gehen. Mhm. Und dann werden die verkauft. Mhm. Und das ist so der Moment, in dieses Fenster muss man dann halt rein und dann kauft man halt einen Katamaran, von dem man weiß, der ist noch nicht so alt, aber es ist schon einiges zu tun. Und dann geht es halt darum, dass man so einen Katamaran dann ändert, umbaut. Denn es ist völlig anders, ob man jetzt von Hafen zu Hafen in einer Segelcharter fährt.
Wie viel mal kurz, Carsten, was kostet denn so ein Schiff? Also was muss man da so investieren in diesen Lebenstraum?
Na, das sind schon so plus minus 300.000.
Okay. Ja. Okay. Und dann ging es aber dann irgendwann los. Aber dann stelle ich mir auch, also ihr habt es umgebaut, ihr habt euch darauf vorbereitet. Wie war denn dann der Moment, wenn man da drauf ist, Katrin? Wie ist das?
Das war irre. Wir sind ja dann, bevor wir ihn umgebaut haben, drauf. Wir haben ihn gekauft, sind dann dahin gereist. Unser Gepäck stand noch in Erfurt vor der Tür. Die meisten Sachen, nur so ein paar Taschen hatten wir dabei. Und also dieser Moment jetzt, wir schließen den auf, haben den Schlüssel in der Hand und entern praktisch unser eigenes Boot. Das war schon, ja, ich würde sagen, einer mit der größten Momente überhaupt, weil es halt auch so ein langer Traum war. Ne? Und dann wirklich da zu stehen und die Kinder völlig crazy. Ja, also,
und aufgeregt.
Aufgeregt, ne? Und dann alle rein und ja, toll, also ein großer Moment.
Ja, man sieht jetzt auch hier, Kat, aber dann hier die Kinder an Bord. Sag doch mal, wie ist denn das so dann gewesen, so in der ersten Zeit da an Bord? Wie hat sich das zurechtgeruckelt vielleicht, auch das Leben da?
Naja, wir waren ja erst mal eine ziemlich lange Zeit im Hafen, weil das Boot musste erst umgeschrieben werden auf unseren Namen. Und das dauert in Griechenland länger, als wir dachten. Und dadurch lagen wir noch sehr lange schön geschützt an selbigem Steg und konnten da auch immer hin und her zum Duschen und einkaufen. Also das war noch so easy going. Und irgendwie nach vielen Wochen kamen dann endlich die Sachen aus Deutschland. Das war dann ein Riesengepacke. Also dann das alles zu verstauen, das war auch viel zu viel. Im Nachhinein würde ich sagen, Leute, wenn ihr das macht, lasst die Hälfte davon mindestens zu Hause.
So viel mit.
Viel zu viel Zeug. War ein Haufen Arbeit dann 2 Tage lang, aber es war dann auch schön, weil jetzt hatte man irgendwie auch so, hatte man es gemütlich und es war mir auch wichtig, alles irgendwie gemütlich zu machen, dass die Kinder sich auch heimisch fühlen, dass es nicht nur praktisch ist, sondern dass sie wirklich ein Wohnzimmer und dass sie ihre Zimmer irgendwie schön machen können mit Lichterketten und ihren Plüschtieren und irgendwie schönen Kissen, was sie halt so wollten. Und ja, also es war viel Arbeit, aber es war dann auch irgendwie ein großes Glück.
24 Quadratmeter und ich glaube, jeder hatte ein Zimmer für sich, oder? Also
genau.
ihr auch, oder?
Ja, ja, wir haben das auch, damit der Carsten hat viel gearbeitet dann schon morgens früh, damit er eben wirklich anfangen konnte, auch um 5, um 6 schon zu arbeiten, weil wir uns den Tag ja aufteilen mussten. Wir mussten ja Schule machen, Geld verdienen, Kinder bespaßen, Essen kochen, was eben alles so dazugehört, alles 24 Stunden, 7 Tage die Woche. Und von daher haben wir dann gesagt, jeder kriegt seine eigene Kabine, dann kann man sich auch mal zurückziehen, wenn es doch mal zu eng wird und auch mal eine Tür zumachen, ist auch mal wichtig zwischendurch.
Wie habt ihr das denn, wie habt ihr euch aufgeteilt? Weil du sagtest gerade Homeschooling machen, dann irgendwie, du hattest deinen Job, dann muss das Boot irgendwie gut erhalten bleiben. Du hast, glaube ich, die Kinder dann unterrichtet, ne?
Na, wir haben das schon geteilt, weil ich ja auch gearbeitet habe und haben das Buch an Start gebracht und dann auch geschrieben. Wir haben uns dann so aufgeteilt, dass ich lesen, schreiben, rechnen, Sachen mache und Sprache und eben malen und solche Sachen. Ne? Also die Reise verarbeiten, würde ich mal sagen. Und Carsten hat dann eher Naturwissenschaften oder Knotenkunde oder auch Motorkunde. Wenn es irgendwas gab, was man eben praktisch erklären konnte, dann sind sie dann meistens mit ihm. Und
okay. Also so ein bisschen die Aufteilung. Wart ihr denn in Kontakt auch mit der Schule, dass ihr wusstet, was unterrichtet werden muss?
Nee, waren wir gar nicht. Also wir waren, sind raus aus der Schule, raus aus Deutschland und in dem Moment war klar, jetzt müssen wir uns selber kümmern. Und ja, wir haben dann praktisch im Blindflug gedacht, irgendwie wir lesen, schreiben. Am Anfang ist ja auch nicht so schwer, 1., 2., 3., 4. Klasse.
Jetzt sieht man auch gerade, da glaube ich, wird gerade Müll gesammelt. Ne? Also die haben so ein bisschen alles Mögliche im Alltag gemacht, auch woraus sie gelernt haben, oder Carsten?
Ja, wir haben versucht, die Reise zu benutzen und jedes Element, was in der Reise war, halt auch als Lernstoff zu verwenden und auch als Erfahrungsstoff. Und auf die Art und Weise ist halt, glaube ich, zumindest für die ein recht reiches Leben draus geworden.
Ja, ihr habt ja diese Bücher auch gemacht, ne, mit den Kindern. Ja. Katrin, zeig die bitte mal, das finde ich total schön. Ihr habt also praktisch immer wieder sie reinschreiben lassen, ihre Reiseeindrücke. Ne?
Genau.
Vielleicht können wir das einmal so in die Kamera halten, dass man das einmal so sehen kann.
Ja,
Katrin, erzähl mal.
Wir hatten halt diese Länderhefte sozusagen und in die haben wir alles eingeschrieben, was uns so begegnet ist. An spannenden Erlebnissen, an Hindernissen, an Menschen, die wir kennengelernt haben, an spannenden Orten, eben auch um so ein bisschen eine Vorstellung von der Reiseroute zu bekommen, dass die Kinder dann von Ziel zu Ziel mit mir praktisch gereist sind. Und ja, und dadurch dann auch gelernt haben, wo sie sind und was dort für Wetterbedingungen sind, was dort für Menschen leben, wie die Menschen da leben, was es dort zu essen gibt und was vielleicht auch nervt.
Ja, auch wie gebaut wird. Ne?
Wie gebaut
in Zypern gibt es ziemlich mit die ältesten Häuser auf der Welt. Und da waren wir halt auch und die haben die Jungs dann selber nachmodelliert. Und wir schreiben ja beide Kinderbücher und das ist auch alles voll in die Kinderbücher rein. Da konnte man schön erklären, ja, so hat das angefangen mit dem Bauen und da sind die ersten Häuser entstanden. Es war einfach alles sehr, ja, sehr, sehr greifbar.
Wie kommen die heute klar in der Schule? Nur, dass wir mal so ein Verständnis davon haben, wie diese 4 Jahre fast Homeschooling.
Die kommen gut klar. Also ja. Ich hatte zwischendurch wirklich viel Unsicherheiten, ob ich das jetzt richtig mache oder wie das richtig machen, ob was fehlt. Und da wir ja auch keinen Lehrplan in dem Sinne hatten, sondern das im Freiflug so war. Wir haben jetzt gerade, sind gerade die Zeugnisse gegeben worden in Thüringen letzten Freitag und wir haben ein Lob der Lehrer bekommen. Es wurde uns ausgerichtet, dass wir das ganz gut gemacht hätten. Also ja. Wir kommen gut mit. Der eine ist jetzt schon eingeteilt für Gymnasium und der andere will Realschule machen erstmal und machen sich gut. Sie werden gelobt, dass sie sehr nette Kinder sind, dass sie sehr gut verträgliche Jungs sind und ja, also ja,
sie, aber, wir sind ne, ganz stolz. Dass man da vielleicht so ein bisschen die Angst nimmt, weil ich könnte mir vorstellen, dass ja. auch viele haben, ne, dass ja. wenn man dann zurückkommt mit den Kindern, dass die vielleicht dann nicht klarkommen in der Schule. Ne? Ja. Und ihr habt eben auch, das, da muss ich noch mal ganz kurz zurückspulen, weil das konnte man vorhin auch kurz sehen, wie du, Carsten, an, gefühlt an der Leine an diesem Katamaran schwimmst. Im Wasser. Ist das Sport gewesen?
Nee, das war fake.
Nein, ehrlich? Und ich habe mir gedacht, was macht der da?
Na ja, wir sind im Atlantik, sind wir wirklich in der Mitte vom Atlantik in der Flaute gekommen.
Ja.
So, und dann haben wir einfach gedacht, weil wir haben halt auch so einen kleinen YouTube-Kanal, kann man gucken, wie heißt der
Instagram.
Noch? Instagram,
Ocean
genau, Sailing. Ocean Twins. Und da haben wir halt einfach überlegt, was können wir für ein lustiges Bild machen. Und dann habe ich mir die Leine geschnappt und bin halt reingesprungen und bin vor dem Boot gekraut und habe es über den Atlantik gezogen. Ja, also.
Und ich habe gleich gedacht, er zieht sein eigenes Boot. Ne?
Ja, genau.
Also er ist schon wirklich reingesprungen.
Ja, aber so ein bisschen Sport musstet ihr auch machen, ne? Irgendwie ja. auch ja. für den Kopf, oder? Wenn man so eng ist.
Ja.
Ich weiß, Katrin, du hattest immer einen Hula-Hoop-Reifen, glaube ich, dabei.
Ja, genau.
Ein bisschen nicht verausbaut.
Begeisterte Hula-Hoop-Reifen.
Ja, cool, da sieht man das auch. Mit dem Ausblick ist das natürlich nicht das Schlechteste.
Ja, gab's schöne Aussichten, die ich jetzt auch ein bisschen vermisse.
Habt ihr Wingfoiling zufällig probiert?
Das haben wir probiert, ja, genau. Die Jungs waren da ziemlich gut drin, aber... Ja. Bei ihm lag es an der Badehose und bei mir natürlich an der Brille, dass ich das nicht so gut konnte.
Das Segel war viel zu klein. Das Segel war zu klein und das Feuer war nicht groß genug. Nee, das war nicht die Badehose. Aber Katrin hatte ihre eigene Welt.
Also, wenn Sie, ich weiß nicht, ob Sie das kennen. Also man wickt sich ja auf so einem Board, steht über das Wasser und dann hält man eben in diesem Sinne so einen aufblasbaren Flügel. Und es gibt eine Wassersportschule in Großenrode von Tobias Michelsen. Da kann man das eben auch lernen, ob mit oder eben ohne körperliche Einschränkung. Und er hat da auch ganz große Pläne, denn er sucht Teilnehmer für die Para-Wingfoil-Weltmeisterschaft. In Portugal findet die statt. Und das Ganze hat er Sabrina Pfeiffer erzählt.
Markus Vogel wagt sich heute zum ersten Mal ans Para-Wingfoilen. Und gleich am Anfang ein Schreckmoment.
Markus? Alles gut?
Ein paar Stunden vorher. Trockenübung am Yachthafen von Großenbrode.
Ganz wichtig, dass die vordere Hand immer höher ist als die hintere. Versuch ruhig noch mal das Steuer ein bisschen zu üben. Das ist es. Das ist so intuitiv. Sehr schön, jetzt.
Schön ist es.
Da fährt er hin. Oh, elegant.
Seit rund 11 Jahren betreibt Tobias Michelsen die inklusive Wassersportschule Sail United für Erwachsene und Kinder mit und ohne Behinderung. Nach einem Surfunfall auf Fuerteventura entgeht er selbst nur knapp dem Rollstuhl. Doch dabei bleibt es nicht.
Ich habe so viele schwere Unfälle und Nahtoderlebnisse gehabt und habe das Glück gehabt, ja, dass ich jetzt noch meine Beine und alles bewegen und benutzen kann. Und deswegen wollte ich immer was zurückgeben. Alles an Wassersport hat mir enorm geholfen, in langen Reha-Zeiten mir Hoffnung zu geben, weil Wassersport wirklich so enorm therapeutisch ist. Nicht nur physisch, sondern auch psychisch.
Noch eine kurze Sitzanpassung, bevor es für Markus gleich aufs Wasser geht. Auch die Lösung des Gurts will geübt sein.
Oh, das geht ziemlich leicht auf. Dann ist gut, ja.
Der gebürtige Oberfranke hatte mit 16 einen Mopedunfall und sitzt seitdem im Rollstuhl. Die Aufregung steigt.
Ja, Respekt habe ich schon immer. Es soll ja auch nichts passieren, aber es soll ja auch ein bisschen Nervenkitzel sein.
Das Adrenalin kommt schneller, als ihm lieb sein dürfte.
Ich habe die Balance verloren und stattdessen, dass ich den Kite einfach auslasse, habe ich den festgehalten und dann bin ich umgeplumpt. Ich war blöderweise ein bisschen verdreht, dass ich nicht gleich an diesen Auslöser kam und dann kam auch gleich die Baywatch. Im ersten Moment hast du schon Panik, weil du weißt jetzt nicht, kommt die Nase über Kopf oder nicht. Und das ist dann schon immer ein blödes Gefühl.
Der 58-Jährige lässt sich nicht abschrecken und probiert's direkt nochmal. Doch der Wind will heute einfach nicht mitmachen. Ein Mast an Bord soll ihm den nötigen Auftrieb aus dem Wasser geben. Das Ausbalancieren trotzdem ganz schön knifflig.
Für das Bauchmuskeltraining. Du stehst einfach über dem Wasser, das ist so toll. Du spürst keine Schläge der Wellen.
Wenn man dann draußen ist, dann ist es wunderbar, weil dann brauchst du keine Kraft mehr. Vor allem lang, ne? Das ohne Sturz. Wunderbar.
Jetzt strahle ich auf. Das ist ansteckend. Andere Menschen glücklich machen, macht einen selber auch glücklich. Das ist ja das Tolle.
Aus den ersten Versuchen könnte bald schon mehr werden. Tobias Michelsen hofft, Markus für die erste Parawing-Feuer-WM in Portugal begeistern zu können.
Ich habe mich erstmal als Begleiter und Trainer angemeldet und ich hoffe ja noch, wir finden Leute, die, ja, wie Markus, die Lust haben, mit mir zu trainieren und dann mit mir zusammen dahin zu fahren.
Für Markus nicht ausgeschlossen. Sein erster Flug übers Wasser ist jedenfalls geschafft. Und für Tobias Michelsen der Beweis, warum sich der Einsatz lohnt.
Ja, wir haben gerade schon gehört, ihr beiden habt das auch ausprobiert. Und sowieso sind wir gerade noch mal beide drauf gekommen, das Meer hat therapeutische Wirkung, so oder so, ne, auch auf euch gehabt. Aber ihr sagtet gerade so, oh, respektvoll, ne, dass ihr das macht und alles. Und dann habe ich gerade gedacht, ja, aber als ihr auf den Kapverdischen Inseln wart und irgendwie vor euch den ganzen Atlantik hattet, weil es einmal rübergehen sollte in die Karibik, hattest du gar keine Bauchschmerzen davor mit zwei Kindern im Alter von 9 Jahren an Bord?
Also die Verantwortung ist echt ein Punkt. Witzig ist, dass ich früher immer seekrank geworden bin. Aber dann sind wir aufs eigene Boot und ich bin nie wieder seekrank geworden. Und ich glaube, es ist einfach die Verantwortung.
Ja, wahrscheinlich. Man denkt sich so, das geht gar nicht, oder? Genau. Und du hast es ja auch wirklich erlebt, dass du total an deine Grenzen gekommen bist, weil Viverin in Lebensgefahr war, auf dem Atlantik, wo wirklich nichts drumherum war. Ne? Ja. Was ist da passiert?
Ja. Wir hatten uns einen Virus eingefangen auf den Kapverden. Der Vitus war erst krank, hatte über 40 Fieber, dann folgte er. Und der Viverin hat es dann auch irgendwie scheinbar weitergeschleppt. Und nachdem wir 3 Tage los waren, hat er dann Fieber bekommen. Auch 40 Fieber, wie der Vitus war. Dann habe ich gedacht, na ja, dann gebe ich lieber mal ein Medikament, weil sicher ist sicher. Und er hat tatsächlich so eine allergische Reaktion gekriegt und war innerhalb von ein paar Minuten zugequollenes Gesicht, die Augen ganz klein, alles feuerrot, überall Flecken am gesamten Körper mit so weißen Pusteln drin. Also so schnell konnte man gar nicht gucken und der quoll immer mehr zu. Und ich habe also wirklich Angst gehabt, dass es wirklich ohnmächtig wird und wir ihn beatmen müssen oder sonst irgendwas. Und habe dann schon eine Beatmenmaske zusammen mit fickrigen Händen zusammengebaut. Und wir haben beim Seenotrettungsdienst in Deutschland angerufen. Da war dann eine Ärztin dran, die gesagt hat, ja, wir sollen mal Fotos schicken. Dann haben wir Fotos gemacht, haben die hingeschickt.
Das alles innerhalb weniger Minuten,
immer mit der Angst. Das Kind quillt jetzt gleich zu und kriegt gleich keine Luft mehr irgendwie. Und dann sollten wir wieder anrufen. Dann war die aber nicht mehr erreichbar. Dann hieß es, sie ist im OP. Und also es war wirklich eine der schlimmsten Situationen in meinem Leben, würde ich sagen. Und zum Glück ist es eben dann abgeschwollen, sodass wir gesehen haben, nach 20 Minuten, es wird weniger. Mhm. Und es ist halt Fortschritt da, dass er nicht in den allergischen Schock fällt. Ne? Aber diese Minuten dahin, die möchte ich nicht noch mal erleben.
Der Schreck war riesig.
Das war klar. Ja. Vor allem dieses völlig auf sich alleine gestellt zu sein. Ne? Drumherum nur Wasser.
Genau, wir haben dann auch versucht, eben, ob Boote drumherum sind, vielleicht irgendein Kreuzfahrtschiff oder ein Containerschiff, ein größeres, was vielleicht ein Arzt an Bord hat, wo wir vielleicht dann anlegen könnten im Notfall. Aber da war überhaupt nichts, weit und breit nichts. Und zurücksegeln ging eben auch nicht, weil man mit so einem Katamaran einfach nicht die Energie hat in den Motoren, dass man gegen die Welle kann. Ne? Man muss halt wissen, wenn man über den Atlantik segelt, geht es ja immer nur in eine Richtung, rüber halt. Ne? Man kann einfach nicht zurück. Sei denn, man ist ein Kreuzfahrtschiff oder ein Containerschiff.
Aber wie ist das denn, weil da gibt es ja auch heftige Unwetter. Wie ist denn das, wenn du sagst, nur in eine Richtung? Im schlechtesten Falle fahre ich ja direkt in so ein Gewitter rein, oder nicht?
Also der Atlantik zu der Zeit, wo die meisten Leute über den Atlantik segeln, der ist recht berechenbar. Also im Mittelmeer haben wir vom Wetter her um einiges mehr erlebt als auf dem Atlantik. Das ist eigentlich wirklich, wenn man Glück hat, ist es ein ganz easy Segeln. Man macht einmal die Segel hoch, stellt den Autopilot ein und dann fährt man rüber.
Aber so generell Unwetter, jetzt sagtest du gerade auf dem Mittelmeer, war es schlimmer. Was heißt das?
Na, wir hatten eine Situation, wo wir 3 Tage im Mittelmeer unterwegs waren und da hatten wir auch noch kein Starlink, also kein Internet unterwegs. Das heißt also, wir hatten einen Wetterbericht, als wir losgefahren sind und dann erstmal nach ein paar Seemeilen nicht mehr. Und da sind wir in eine wirkliche, ziemlich große Gewitterfront gekommen. Man sieht das auf dem Radar und zum Schluss waren überall um uns herum Gewitter. Also wir hatten die Segel schon längst unten, aber es war bedrohlich, weil so ein Boot, da kann halt auch ein Blitz einschlagen. Ja. Und das war schon, das hat sich...
Nicht so ein Blitzableiter irgendwie drauf oder bringt das nichts?
Wir haben danach einen installiert.
Ah, okay. Und was macht man dann? Gehen alle rein in die Kabine und hoffen das Beste? Oder
ja, man macht die Tür von innen zu.
Ich kann mir das nicht vorstellen. Was tut alle, reagiert man? Ja,
alle wichtigen Geräte in den Backofen, damit man einen faradayschen Käfig hat, damit eben im Zweifelsfall das Handy nicht kaputt geht oder der Laptop, damit man dann wieder Technik halt hat. Und ja, und wettert dann ab und wartet,
dass es vorbei. Und die Kinder, was reagieren?
Die Kinder haben geschlafen, die haben das gar nicht mitbekommen.
Aber das ist immer, die haben immer so einen gesegneten Schlaf.
Ja, genau. Die haben am nächsten Morgen, dann habt ihr das mitgekriegt, nö, alles fein. Und ich habe nachts einen halben Herzinfarkt gekriegt, das Wetterzeug parat gehabt und stand schon da so, oh Gott, wir sterben.
So. Ihr habt vorhin schon erzählt bei dieser Atlantiküberquerung, dass man mal irgendwie ein Containerschiff trifft. Aber kennt man da andere Segler? Also trifft man irgendwie, der Atlantik ist riesig, aber connectet man sich irgendwie?
Wir hatten dann Starlink und wir konnten halt über WhatsApp, dann konnten wir uns austauschen. Aber man trifft sich nicht. Also man hat natürlich trotzdem Radar und AIS, das ist so ein System, wo man sieht, ob andere Boote in der Nähe sind. Das hat man laufen, weil man weiß ja nicht, ob nicht doch irgendjemand kommt, den man nicht kennt. Also weil man da könnte ja auch in sich reinfahren, also muss man schon aufpassen.
Ja.
Aber im Prinzip, nee, begegnet man dann da kaum jemand.
Also weil es gibt ja so eine App wirklich extra, ne, für Leute, die eben nur auf diesem Segelschiff leben, wo man sich so ein bisschen socializen kann.
Genau.
Und ihr habt auch bei der Atlantiküberquerung ein ganz nettes Ehepaar kennengelernt. Die sind gerade im Pazifik unterwegs. Mhm. Und die wollten euch ganz gern grüßen. Wir gucken mal rein.
Nein, wirklich?
Überraschung. Okay. Wir sind gerade mitten auf dem Pazifik unterwegs und mitten irgendwo im Nirgendwo.
Wir denken gerade jetzt auf der Pazifiküberquerung sehr oft an euch zurück, an die schönen Momente, die wir alle zusammen verbracht haben in den letzten knapp 4 Jahren. Sei es zum Start in Griechenland, als Nathalie mit Katrin zusammen mit den Klapprädern auf Einkaufstour gegangen ist, oder in Madeira dieses mega krasse Feuerwerk.
Wir haben uns nicht ständig begleitet, aber wir waren immer wieder zusammen. Wir haben viel gelacht, manchmal auch geweint und waren verzweifelt. Niemals werden wir diese Zeit vergessen.
Es war eine ganz schöne Zeit in Deutschland und hoffentlich bis ganz bald. Macht's gut.
Ciao.
Oh, süß. Das ist schon süß. Ja, die sind gerade mitten im Pazifik. Ja. Also das ist der Hammer. Die haben gerade Probleme mit dem Wetter, weil da gerade nicht so viel Wind ist, wie sie gehofft hatten. Und es fühlt sich komisch an, die jetzt da zu sehen. Hammer.
Ja, wo habt ihr die kennengelernt, Moritz und Nathalie? Griechenland, sagte
in Griechenland.
Ja, gerade. Okay. Und wie wichtig waren die dann für euch dann eben in der Zeit auch?
Die hatten auch 2 Kinder, eine Tochter und einen Sohn. Und das war natürlich, wer Kinder sieht, rennt sofort hin. Hallo Kinder, ist egal wie alt. Alle treffen sich halt immer. Und das waren so die ersten ganz am Anfang. Und die sind auch gerade aufs Boot gezogen und gestartet in ihr Segelleben. Und dadurch war das natürlich irgendwie, alle waren ganz aufgeregt. Und wir sind im Prinzip durchs gesamte Mittelmeer immer wieder mit uns gegenseitig treffen. Manche Strecken auch gemeinsam. Und ja, wir haben uns immer wieder getroffen, später in der Karibik und auch dann später auf den ABC-Inseln und San Blas zum Silvesterfeier. Letztes Jahr jetzt gerade noch und es ist immer wieder, haben wir uns getroffen und sind uns sehr ans Herz gewachsen.
In der Karibik, das war dann der nächste Stop, eben nach diesen 3 Wochen auf dem Atlantik. Wir haben jetzt über Unwetter gesprochen und schlimme Situationen, aber es waren auch ganz viele besondere dabei, ne, auf diesem Atlantik. Oder wenn so drumherum gar nichts ist, Carsten, hast du da was im Kopf?
Also wir hatten unseren magischen Moment, den haben wir tatsächlich im Mittelmeer gehabt.
Am Mittelmeer?
Ja, das war so Avatar-mäßig. Also,
ja.
Weil es gibt ja dieses Meeresleuchten, wenn man so durchs Wasser greift.
Dieses Plankton, was dann so
genau
leuchtet.
Das leuchtet. Mhm. Und da sind Delfine neben unserem Boot geschwommen, in der Nacht. Mhm. Und die sind durch eine Aura geschwommen, ja, weil dieses Plankton überall geleuchtet hat. Und die waren aber da eigentlich zum Essen. Die haben Sardinen gegessen und die haben die zu uns an die Bordwand getrieben und konnten dort prima jagen. So, und diese Sardinen, wenn man da eine Lampe drauf geleuchtet hat, da haben wir tausende kleine Lichtpunkte im Wasser gehabt. Sah aus wie ein Sternenhimmel. Und es war gigantisch. Wirklich gigantisch. Da fehlen mir heute noch die Worte, das ist nicht beschreibbar. Wirklich avatarmäßig kommt immer am nächsten. Das war wirklich magisch.
Das ist witzig. So ein Moment genau mit diesem Plankton hatte ich auch mal. Und der ist auch gefühlt 100 Jahre her, aber das vergisst man nicht tatsächlich.
Ja, das stimmt. So magisch ist, im wahrsten Sinne des Wortes.
Und dann hattet ihr eine super schöne Zeit, erst in der Karibik, die sich aber auch schnell drehte. Weil, obwohl die Hurricane-Saison war, sie ging zum Ende zu, oder?
Nee, die ging gerade los.
Die ging gerade los.
Noch nicht damit gerechnet.
Ah, ihr habt noch nicht damit gerechnet, so rum war es. Aber dann kam eben einer. Wie war das? Also was ist da genau passiert? Wie musstet ihr auch umplanen?
Wir mussten dann umplanen, genau. Also wir waren halt in einem Bereich von der Karibik, wo eigentlich nie einer hinkommt. Grenada, also St. Vincent und die Grenadinen, da sind wir extra hin. Da sind viele Familien auch hin, weil wir dachten, da sind wir safe. Da kommt nie was hin. Und wir haben einen Abend vorher noch so gescherzt und haben gesagt, na, wenn wir da sind, wird es uns ja nicht wundern, wenn dann irgendwie doch ein Hurrikan kommt. Wir haben immer so ein bisschen Glück. Und tatsächlich am nächsten Tag, Vorhersage, ein Hurrikan braut sich zusammen. Und der kam dann auch wirklich immer näher, immer näher. Und dann ging das große Überlegen los, wohin weichen wir aus? Und dann sind wir halt ausgewichen Richtung Tobago und Trinidad. Und am Ende sind wir nach Trinidad und sind wirklich der Hurrikan hinter uns her. Und, und wir gerade noch so in den Hafen rein, bevor der dann eben wirklich durchgezogen ist. Also sehr angenehm.
Der hat eine ziemliche Zerstörung hinterlassen, ne?
Ja, ja.
Ihr habt dann da mitgeholfen noch. Wie konntet ihr helfen, Carsten?
Also das war eigentlich, da haben sich alle Segler dran beteiligt. Also die Stellas jetzt beispielsweise sind mit als Erste losgefahren. Wir hatten Motorschaden, wir konnten nicht gleich mit. Ansonsten haben da ganz viele Leute gesammelt, vom Generator angefahren bis zu einer Schaufel.
Jetzt sehen wir gerade noch die Verwüstung dort,
genau.
Ja.
Und wir sind dann mit den Booten einfach in die Karibik hochgesegelt, in den Norden, zu den betroffenen Inseln und haben einfach diese ganzen Spenden verteilt.
Mhm. Die, ja, genau, weil eben die Boote, was man jetzt hier sieht, eben auch so viel ist kaputt gegangen.
Unglaublich,
ist.
Ja. Oder auch Wasser, die hatten kein Wasser. Wir haben unseren Wassermacher über Stunden laufen lassen, damit die dann halt ihr Wasser auffüllen konnten.
Den hattet ihr an Bord, ne? Der eben aus diesem Meerwasser, Trinkwasser
gemacht hat. Das ist auch gar nicht so sehr die Boote gewesen, sondern eher die Menschen, die dort leben. Mhm. Weil ich meine, die Boote, viele sind dann einfach nach Hause geflogen oder viele waren auch schon weg. Gerade da, wo jetzt die Verwüstung war, sind auch viele, die ihre Boote rausgenommen haben über die Hurricane Season. Die sind halt kaputt gegangen. Aber schlimmer war es für die Menschen, die wirklich dort leben müssen, die dann einfach, wo es hieß, die haben die nächsten anderthalb Jahre keinen Strom, bis die Leitungen wieder stehen und so weiter, haben die keinen Strom und nichts, dann war alles kaputt. Wir haben da Menschen getroffen, die hatten sich in eine Kirche geflüchtet, die ganze Kirche hat es zerlegt. Die haben gerade so überlebt, das habe ich noch nicht gesehen, solche Mauern in Schutt und Asche und Menschen, die dann wirklich geweint haben und gesagt haben, ich habe mein Baby in die Toilette gestopft, damit dem Kind nichts passiert und ein anderer hat sich irgendwie mit dem Rücken in die Tür gequetscht, stundenlang, um die Tür der Kirche zuzuhalten, dass die eben nicht aufgedrückt wird und die Menschen, die sich da geflüchtet hatten, in so einem ganz kleinen Raum, dass die dann nicht alle irgendwie verletzt werden oder Schlimmeres. Also es war
das so der Moment, wo ihr alle gesagt habt, okay, wir brauchen eine Pause von dem Leben an Bord? Oder
nee,
kam der später?
Der kam später. In dem Moment waren wir wirklich noch zum Helfen dann da, haben das gesehen. Es war auch wirklich beeindruckend und es hat auch sehr gut getan, dass man einfach was tun kann. Der Moment kam dann einfach später. Wir sind dann auf Grenada geblieben und wollten da eigentlich auch abwettern, weil wir die Season drauf dann einfach noch die Bahamas und so weiter machen wollten gerne. Aber dann hat der Carsten ganz schwer Dengue-Fieber bekommen und der konnte sich überhaupt nicht bewegen. 10 Tage lang ging es ihm richtig, richtig schlecht. Mhm. Und dann fiel auch noch der Generator aus und die Solarenergie hat nicht mehr funktioniert. Und das war wirklich so der Nullpunkt. Irgendwie und nichts ging mehr, der Mann krank, keiner kann was reparieren.
Die Kinder auch so langsam im Teenageralter haben auch gesagt, ne, wir könnten uns vorstellen jetzt mal, dass wir eine Pause machen. Und tatsächlich, ihr habt gesagt, okay, es geht zurück nach Erfurt. Und Erfurt ist eben auch ein besonderer Ort. Ihr habt das vorhin schon mal erwähnt. Ihr kennt euch so lange schon und da fing eben die Liebe auch an. Und dort, wo man eventuell auch versteht, warum euer Freiheitsdrang eben so ausgeprägt ist, wie Ariane Peters uns jetzt erzählt.
Manchmal sind es Momente, die einen für immer und ewig verbinden. Bei Katrin Linke und Carsten Brensing sind es auch die voller Angst, Unsicherheit und Mut. August 1988. Beide sind 22 und haben Pläne. Fluchtpläne aus der DDR.
Ich hatte als Kind die naive Vorstellung, dass ich unbedingt Meeresbiologe werden wollte. Und ich wollte Delfine erforschen. Und das war natürlich in der DDR völlig ausgeschlossen.
Auch Katrin Linke sieht im Osten keine Perspektive. Sie ist familiär vorbelastet.
Ich durfte nicht studieren damals in der DDR, weil ich aus einer sogenannten, wie ich immer sage, Ausreißerfamilie komme. Verschiedene Geschwister von mir und Familienmitglieder hatten eben Ausreiseantrag gestellt oder waren schon übers Gefängnis, saßen im Gefängnis wegen Fluchtversuchen.
Sie Freischwimmer, er Bademeister. Gute Voraussetzung für das, was sie vorhaben. Ein Jahr lang trainieren beide heimlich, tauchen nachts in einem Baggersee und bringen sich mit Laufen in Form. Um dann im Juni 1989 abzuhauen. 12.000 Kilometer durch Osteuropa. Mit gefälschten Visa wollen die Erfurter von Usbekistan nach Japan. Doch ihr Kontaktmann lässt sie sitzen. Plan B platzt ebenso wie alle anderen. Also doch nach Ungarn. Dorthin, wo die Grenze zu Österreich erste Risse bekommt und hunderte DDR-Bürger die Gelegenheit nutzen, um zu fliehen. Aber es soll nicht sein. Bereits am Bahnhof wird das Paar verhaftet, kommt wieder frei und versucht es getrennt. Katrin versteckt in einer Rückbank westdeutscher Studenten. Zittern an der Grenze. Sie schafft es.
Als ich drüben war, haben wir einfach nur gebrüllt. Freie Fahrt für freie Bürger.
Und Carsten? Er schwimmt in der Nacht. 25 Kilometer, 6 Stunden lang durch die Donau. Während seine Freundin bereits im Westen ist, wird er beinahe geschnappt. Völlig entkräftet schafft er es ans Flussufer in Jugoslawien. Endlich in Freiheit. Eine Plastiktüte, mehr hat Katrin bei ihrer Flucht nicht dabei. Und noch immer keine Gewissheit. Hat Carsten es geschafft? Erst im Aufnahmelager in Gießen finden beide wieder zusammen. Durch Zufall entdeckt sie ihn in der Warteschlange.
Als ich wirklich sicher war, dass er es ist, habe ich mich angeschlichen. Und ja, von Zero to Hero, also einfach so von ganz traurig auf, wow, jetzt geht das Leben los, alles ist gut und jetzt können wir durchstarten.
Eine filmreife Flucht, die beweist, wahre Liebe kennt keine Grenzen.
Einmal schlucken. Hier kommt so ein bisschen daher der Freiheitsdrang, Carsten, was ich gerade gesagt habe.
Das kann gut sein. Also wenn man so aufwächst, dass man sich eingesperrt fühlt. Aber natürlich gab es damals das Fernsehen und man hat die Welt gesehen. Ich war fasziniert von der Serie Flipper, bin wahrscheinlich deswegen Meeresbiologe geworden und habe Delfine erforscht. Ja, da will man raus. Das fühlt sich einfach nicht richtig an. Es gab auch viele andere Dinge, die sich einfach nicht richtig angefühlt haben. Und
ja, ich meine so ein bisschen auch dieses, weil 10.000 Seemeilen, 12.000 Kilometer, das sind ja alles so, also ihr habt ja eine unheimliche Kraft in euch, was ihr da jetzt schon so, also wo ihr einfach sagt, wir laufen drauf zu und wir haben ein Ziel. Ich weiß nicht, hängt das miteinander zusammen? Damals wart ihr schon ein Paar, als ihr zusammen los wart?
Nee, noch nicht wirklich. Also wir sind eigentlich erst hinterher zusammengekommen. Ich denke schon, dass uns das zusammengeschweißt hat, so ein Erlebnis. Und da waren wir eigentlich eher so, ja, Leidensgenossen, sag ich mal. Wir wollten das Gleiche, das hat gut gepasst und dann sind wir los.
Ja, vor allem immer wieder, wir haben es gerade im Film schon gehört, so viele Pläne. Dann letztendlich hat einer funktioniert. Seid ihr eigentlich diese ganze Route, das alles, was ihr da erlebt habt, seid ihr das nochmal abgefahren oder irgendwie abgereist oder an so bestimmte Punkte gereist?
Ja, wir waren zum 30-jährigen Mauerfall waren wir nochmal in Ungarn und wir waren auch nochmal an der Donau, wo er reingegangen ist ins Wasser, damit die Kinder das auch mal sehen, weil es ja für die auch Geschichte, die es zu lernen gilt und wo Mama und Papa so herkommen. Genau, und dann sind wir auch nochmal über die Grenze gefahren, über die ich damals gefahren bin, in der Rückbank der Mädels und haben das nochmal besucht. Das war sehr berührend.
Ja, was hat das mit dir gemacht? Da nochmal so, man geht doch wahrscheinlich in Gedanken da nochmal unter diese Parkbank, unter diese Rückbank, oder?
Ja, naja, schon dieses Gefühl, wie ich da drunter lag und irgendwie Angst hatte, dass ich husten muss, wenn wir genau an der Grenze sind und die Grenzer das dann mitkriegen bei der Kontrolle. Das ist irgendwie so ein Gefühl, das habe ich irgendwie immer noch in mir. Und diese Mädels haben mir dann halt einen Bonbon hintergeschoben. Wir haben gesagt, hier, nimm Bonbon. Das habe ich dann gelutscht. Und diese gut durchgekommen und es ist immer noch eine Riesendankbarkeit diesen mutigen Mädels gegenüber. Und ich muss sagen, je älter ich jetzt werde und wo ich auch eigene Kinder habe, sage ich Chapeau, Chapeau, was die da geleistet haben auch. Ne?
Aber Chapeau, Chapeau, was ihr auch alles so geleistet habt, also was ihr so, wie ihr so auf die Dinge zugeht und diese tolle Reise, die ihr uns heute erzählt habt. Vielen Dank. Wann geht's weiter? Panama-Kanal wartet auf euch, oder? Okay, morgen zu Gast bei uns der Ernährungsdoc Dr. Jörn Klaassen. Da geht es um den Histamin-Masterplan. Ich hätte jetzt gesagt, ihr reist nächstes Jahr weiter. Nein.
Vorerst nicht.
Also, gut, alles klar. Schönen Abend Ihnen. Bis morgen. Super.